Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Bin ich wieder. Sagt der Margit Brehm, herzliche Grüße auch von mir. Ja, das hat immer die Predigt so schön abgeschrieben. Ja, ich erinnere mich an sie. Ja, heute Morgen Prediger Kapitel 12, die Verse 1, 6 und 7. Der Text ist vorgelesen worden, ich vermute nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und das ist auch gut so. Ich lese den Text noch einmal. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die silberne Schnur zerreißt oder Strick übersetzt, Luther immer dasselbe, Seil wird auch übersetzt. Ehe die goldene Schale zerbricht und der Krug, in anderen Übersetzungen steht Eimer, streichen Sie das durch, es ist der Krug. Ehe der Krug zerschellt an der Quelle und das Rad, das ist Luther und das ist richtig übersetzt, und das Lad zerbrochen, es reibend in den Brunnenfeld, kann man so übersetzen, und das Rad einfach zerbricht. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. So ein Text hat die Ausleger immer wieder gereizt. Ein Text, bei dem ich gerne manche Jugendliche dabei hätte. Einfach um zu sagen, was in diesem Vers 1 in Prediger 12 steht. Denke an deinen Schöpfer oder gedenke deines Schöpfers, solange du jung bist. Das heißt auf Deutsch, auf neutestamentlich, paulinisch ausgedrückt, gedenke dessen, was Jesus getan hat und nimm ihn in dein Leben auf. Das ist die Übertragung in die Gemeinde. Denn im Allgemeinen werden die Weichen des Lebens in der Jugendzeit gestellt. Große Erfindungen von Menschen, die sind von Menschen geschehen, die oft in der Jugend schon mit diesen Themen angefangen haben. Ich habe noch in Erinnerung, dass man gesagt hat, in den Kirchen, die Großtaufen, Baptisten und andere, da haben so im Alter von ungefähr 16 Jahren war so ein Schwerpunkt, wo sich die jungen Leute großtaufen ließen. Das heißt, sie hatten vorher schon eine Entscheidung für Jesus getroffen. Noch einmal, der junge Mann und die junge Frau sind angesprochen. Der junge Mensch in seiner Entscheidungszeit ist angesprochen. In der Schule, in der Ausbildung, früher gab es noch den Wehrdienst, war auch eine wichtige Zeit, ein Studium. Und hier darf man nicht auf Abwendung stellen in dieser Zeit, sondern auf Hinwendung zum Schöpfer. Und wir haben einen Schöpfer. Zum lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wir wissen aus Erfahrung, wie viel angesprochene Jugendliche, im Jugendkreis und sonst so wurden sie angesprochen, plötzlich, gerade in der Ausbildungszeit, im Evangelium auf Wiedersehen sagen oder Ade sagen, nicht auf Wiedersehen. Und wenn dann noch der falsche Partner oder die falsche Partnerin dazukommen, dann ist eine Rückkehr zum Glauben sehr, sehr schwer. Ich wiederhole das, wir bleiben auch beim Schöpfer. Evolution steht auf wackeligen Beinen mit einer solch primitiven Theorie, würde ich mal sagen, kann man die komplexe Schöpfung meines Erachtens nicht erklären. Gedenke deines Schöpfers. Wir haben hier einen Text mit einer Symbolsprache, einer Bildsprache vor uns. Wie die Schrift viele Symbole, viele Bilder benutzt. Nicht der Rede der Jesus in Gleichnissen, das sind Symbole, das sind Bilder. Er spricht vom Sämann, das ist er. Der Samen ist das Wort. Im Abendmahl symbolisiert das Brot den Leib Christi und der Wein das Blut Christi. Und so ist hier auch eine Symbolsprache heute dran. Vers 1. Nein, ich bin schon Vers 6 jetzt. Ich habe jetzt Vers 1 als Einleitung genommen und über die Wichtigkeit, Notwendigkeit einer Entscheidung für Jesus gesprochen. Heute, so er seine Stimme hört, sollen wir ihn hören und nicht auf morgen das Ganze verschieben. Nun Vers 6, ehe die silberne Schnur zerreißt. Was ist das? In unserem Text steht eigentlich nicht silberne Schnur, sondern es ist ein Genitiv, Schnur des Silbers. Das ist ein bisschen etwas anderes. Kein Übersetzer kann das natürlich hinschreiben, die Schnur des Silbers, nicht wahr? Das gibt kein Deutsch. Und doch entspricht die Wiedergabe dem Grundtext. Eigentlich müsste man sagen, um das zu verstehen, die Schnur für das Silber. Nicht die silberne Schnur, die Schnur für das Silber. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In 5. Mose 4, Vers 20 steht, dass Gott Ägypten zu einem eisernen Schmelzofen gemacht hat. Wer in der Gießerei gearbeitet hat einmal, der weiß, es gibt keinen eisernen Schmelzofen. Es gibt einen aus Stein oder was auch immer da genutzt wird. Es gibt nur einen Schmelzofen des Eisens, so steht es auch dort, ein Schmelzofen für das Eisen. Das ist ein Beispiel jetzt für ein Genitiv. Und so ist es auch hier. Man müsste übersetzen, die Schnur des Silbers oder die Schnur für das Silber. Oder wie dann andere übersetzen, das Seil für das Silber. Jetzt haben wir eine Symbolsprache vor uns. Was ist das Silber in der Bibel? Im Hebräischen heißt Silber einfach Kesef und das ist auch das Wort für Geld. Wenn man in Israel ist, dann ist Kesef einfach das Geld. Und dann ist in der Bibel die Bildsprache für das Silber oder das Silber bedeutet in der Bildsprache der Bibel die Seele. Können Sie auch nachlesen bei Adolf Hitler 200 biblische Symbole. Da habe ich auch manches her aus der Bildsprache. Durch seine Seele hat Jesus uns losgekauft aus der Sünde, dem Tod und aus der Hand Satans. Nun ist weiter die Frage, was ist die Schnur? Und da darf ich schon zurückblenden auf Wolfgang Jugel und andere, die das so gedeutet hat, die Schnur ist die Chromosomenschnur des Menschen, der menschlichen Zelle, wo die ganzen Erbinformationen drauf gespeichert sind. Ich brauche das nicht vertiefen, diese ganze genetische Lehre, weil die Kinder lernen das heute in der Schule intensiv. Wir müssen das nicht vertiefen. Sie werden natürlich sagen, das ist etwas eigenartig, aber ich werde daran jetzt mit Ihnen ein bisschen arbeiten. Solange die Chromosomenschnur existiert und nicht entfernt ist, das ist die bessere Übersetzung, nicht entfernt ist, nicht zerrissen steht in den Texten und nicht entfernt ist, ist die Seele an den Körper angebunden. Stirbt der Mensch, so wird die Schnur entfernt. Dann geht die Seele vom Körper weg an ihren Ort. Sie ist nicht mehr angebunden. Immer noch ist die Frage offen, wie komme ich da darauf? Sehen Sie, wenn ein Mensch gezeugt wird, dann vereinigen sich Ei und Samenzelle zu einem neuen Chromosomensatz. Und aus diesem Chromosomensatz baut nun Gott einen neuen Menschen. So fängt's an. Einen neuen Menschen mit einem neuen Chromosomensatz, mit einem neuen Code. Ein neuer Mensch wird aus diesen Informationen heraus aufgebaut. Und er bekommt von Gott sofort eine Seele und er bekommt sofort einen Geist, sonst ist dieses kleine befruchtete Ei nicht lebensfähig. Jetzt verstehen wir etwas davon, dieser Chromosomensatz hält Geist und Seele zusammen. Wenn der Chromosomensatz nicht mehr existiert, gibt es auch keine Seele mehr. Dieser Chromosomensatz ist für die Seele wie ein Strick, wie ein Seil. Und er bindet, der Chromosomensatz bindet die Seele an den Körper. Wird nun dieser Chromosomensatz entfernt, weil der Mensch stirbt, dann geht die Seele weg. Sie hat keine Bleibe mehr, kein Seil, keine Anbindung an den Körper mehr. Oder noch anders ausgedrückt, die Chromosomen waren in einem lebendigen Körper verankert und jetzt stirbt der Körper, damit wird der Boden entzogen und die Seil, dieser Strick hört auf, seine Funktion zu haben und die Seele kann gehen. Und jetzt ist die Frage, wohin geht die Seele? An welchen Ort geht sie? Bei den Ungläubigen geht die Seele ins Totenreich. Das ist eine ganz eindeutige Sache, klare biblische Rede. Und beim Gläubigen, beim wiedergeborenen Menschen geht sie zu Jesus. Die Seele eines sterbenden oder gestorbenen, gläubigen Menschen, wiedergeborenen Menschen heißt, die Seele geht zu Jesus. Ich habe Lust abzuscheiden, bei dem Herrn zu sein, sagt Paulus. Sie geht zu Jesus. Wir kennen auch die Rede aus der Offenbarung, dass die Seelen unter dem Altar sind. Aber dort werden wir sicherlich nicht sein, wir sind einfach bei Jesus. Und deshalb ist die Entscheidung für Jesus in der Jugend so wichtig. Dann weiß ich auch, meine Seele, wenn ich sterbe, geht zu Jesus. Wenn meine Zellen abgestorben sind, wenn der Chromosomensatz aus der Verankerung des Körpers weg ist, dann ist der Mensch tot und die Seele geht zu Jesus. Nun das Zweite, die goldene Schale. Dort steht auch wieder ein Genitiv. Und dort steht nicht die goldene Schale eigentlich, auch keiner übersetzen würde anders übersetzen, sondern dort steht die Schale des Goldes oder die Schale für das Gold. Oder die Schale, die das Gold enthält. Was ist die Schale? Was ist das Gold? Gehen wir zu Sacharja Kapitel 4. Dort wird ein goldener Leuchter beschrieben und zwei Ölbäume neben dem Leuchter. Und dann heißt es in Sacharja 4, Vers 12, und ich sprach zu ihm, jenem Mann, jenem Engel, der mit dem Sacharja redete, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, also diese Röhren, die das Öl ergießen, bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt. Dort steht wörtlich, aus denen das Gold herabfließt. Das bedeutet, Gold und Öl sind Bilder für den Heiligen Geist, denn der Leuchter ist ein Bild für den Heiligen Geist, beziehungsweise das Öl, das darin ist und dann das, die Lichter brennen lässt an dem Leuchter. Gold und Öl sind Bilder für den Heiligen Geist. Die Steuerzentrale für den Geist ist das Herz. Und dann kann man im Psalm 51 nachlesen, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen oder festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Oder ein Wort aus Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, in eure Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und jetzt haben wir die Bilder beieinander. Die Schale ist das Herz. Es ist sozusagen der Behälter für den Geist. Und das Gold ist der Geist. Wenn wir sterben, wird die Schale zerbrochen. Wird das Herz zerbrochen, bildlich gesprochen. Sagen wir das nicht auch im Kirchenlied, im Volksmund, bis mir das Herz bricht. Das ist auch die Sprache der Bibel.
Nochmals Psalm 51. Die Opfer, die Gott wohlgefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Hier geht es nicht ums gestorbene Herz, aber der Begriff, das Herz wird zerschlagen, das ist auch Sprache der Bibel. Der Mensch ist tot, wenn die Schale zerbricht, wenn das Herz bricht. Und der Geist geht hinaus, er geht zurück zu Gott, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Im Psalm 146, Vers 4 steht, denn des Menschen Geist muss davon, und der Mensch muss wieder zur Erde werden, und dann sind alle seine Pläne verloren. Und so ist es auch. Ist der Mensch tot, ist alles vorbei. Der Mensch kann seine Pläne nicht weiter fortsetzen. Oder Jakobus sagt es in seinem Brief folgendermaßen, Jakobus 2, 26, der Mensch ist tot, wenn der Geist gegangen ist. Wenn das Herz gebrochen ist, füge ich hinzu, zerbrochen ist, der Leib ohne Geist ist tot. So sagt es Jakobus, der Leib ohne Geist ist tot. Noch einmal, solange der Chromosomensatz existiert im Körper, ist die Seele angebunden. Ist der Chromosomensatz entfernt, dann geht die Seele, ist der Mensch tot und die Seele geht zu Jesus. Wenn der Mensch stirbt, das Herz bildlich zerbrochen oder gebrochen wird, dann geht der Geist hinaus aus seinem Herzen, aus der Steuerzentrale des Geistes und er geht zu Gott. Und jetzt kommt das dritte Bild. Und der Krug am Quell zerschellt. So heißt es in einer Übersetzung. Und der Krug am Quell zerschellt. Auch für Quelle steht nicht das übliche Wort, sondern ein anderes Wort. Und das hängt mit Sprudeln und Ausgießen zusammen. Was ist der Krug? Der Krug ist nichts anderes als der Körper des Menschen, den Gott mit etwas gefüllt hat. Denken Sie an die 6 steinernen Krüge in Johannes 2, das erste Wunder, das Jesu tat. Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Als in den Krug wird etwas gefüllt. Noch einmal, der Krug ist der Mensch, den Gott etwas füllen kann und gefüllt hat. Nur ist die Frage, was hat er hineingefüllt? Nachdem wir schon von Seele und Geist gesprochen haben, bedeutet der Krug, vielleicht ist auch ein steinerner Krug gemeint, den Menschen, in dem Gott seinen Odem, sein Neshama hineingelegt hat. Er hat in ihn das Leben hineingefüllt. Das ist der Odem. Leben ist immer aus Gott. Und da steht in 1. Mose 2, Vers 7, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde. Und er blies ihm den Odem, oder Neshama im Hebräischen, er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Also Odem ist etwas anderes als Seele. Leben ist immer etwas Lebendiges, etwas Sprudelndes. Deshalb auch dieses Wort für Quell. Dieses etwas andere Wort, etwas Sprudelndes, etwas, das Gott ausgegossen hat. Nur Todes ist leblos. Der sprudelnde Quell, das sind die lebenserhaltenden Lebenszuflüsse, die wir, sage einmal, ständig von Gott bekommen und erhalten. Ohne diese ständigen Lebenszuflüsse Gottes kann kein Mensch existieren, ob gläubig oder ungläubig. Das Leben ist immer von Gott. Gott ist der Erhalter aller Menschen, so steht es in 1. Timotheus 4, Vers 10, denn er ist der, der das Leben gibt. Und da kann die Wissenschaft noch so lange üben und versuchen, Leben zu erzeugen. Es wird ihr nie gelingen, weil das Leben immer aus Gott kommt und sonst von nirgends. Am Ende des Lebens zerbricht der Körper und das Leben geht. Der Lebensgeber nimmt das Leben zurück, einfach zurück.
Mehr steht in meiner Bibel nicht, mindestens nach meinem Verständnis nicht.
So geschah es mit Jesus am Kreuz. Sein Leib wurde gebrochen. Der steinerne Krug mit dem Leben zerbrach. Und deshalb brechen wir im Abendmahl auch das Brot, weil Jesus seinen Leib gegeben hat, der gebrochen worden ist. Aber dann heißt es in Offenbarung 7, Vers 17, komm zu der Quelle des Wassers des Lebens. Das ist dann das neue Leben, das uns in Jesus geschenkt worden ist. Ein neuer Lebensfluss, ein Geist des Lebens, wie es in Römer 8 heißt. Nun haben wir schon drei Bilder besprochen. Silber, Seele, Geist, Gold. Und jetzt noch den Krug mit dem sprudelnden Wasser, das Lebenswasser, das Leben aus Gott oder das Leben von Gott. Und jetzt kommt das vierte Bild. Und bevor zerbrochen wird das Rad, das zum Brunnen geht. So die einfachste Übersetzung. Die Elberfelder Übersetzung spricht hier von Schöpfwelle. Das ist eine Übertragung. Da hat man versucht, was so an einem Brunnen passiert, nicht? Da ist so ein Rad und dann ein Seil und da lässt man den Eimer runter. Das ist eine verständliche Übersetzung, aber trifft nicht ganz das, was die Bibel sagen will. Und zerbrochen das Rad, das zum Brunnen geht. So müsste man richtig übersetzen. Der Brunnen, das ist in der Bibel die Zisterne. Das ist eine Zisterne. Eine Zisterne ist eine Ansammlung von Wasser, Regen, vielleicht auch Grundwasser. Sie hat keinen echten Zufluss, aber vor allem hat sie keinen Abfluss. Es ist kein Quellwasser. Was bedeutet das nun? Dort im Grundtext, das ist eine sehr spannende Sache, mindestens für mich, ich hoffe auch für euch. Was bedeutet das? Dort steht das Wort Galgal. Und das heißt Rad. Das ist verwandt mit einem Wort, das im Hebräischen Gulgolet heißt. Und das ist der Schädel. Und dann wissen wir aus dem Neuen Testament Golgatha, dass dasselbe Wort, das kommt aus demselben Ursprung, ist die Schädelstätte. Das Rad, Galgal, verwandt mit Golgatha und Golgelet, das ist der Schädel des Menschen. Der Symbolsprache. Im Schädel ist das Gehirn. Dort entstehen die Gedanken. Und sie gehen hinab wie an einem Seil in die Tiefe der Zisterne. Und Zisterne ist die Ansammlung von Wasser oder in Bilde gesprochen, die Ansammlung des Wissens der Menschheit. Das Wort dieser Schöpfung, die Ansammlung des Wissens und der Worte der Menschheit. Der Mensch geht mit seinen Gedanken hinab in die Tiefe des Seins und sucht es zu ergründen. Er geht in die Tiefe des erkennbaren Wissens und findet doch nicht zu Gott. Er versucht das Sein zu ergründen und findet doch nicht den Grund von allem. Nicht schon Goethe dichtete, er möchte gern wissen, was alles da zusammenhält, und er wusste es nicht. Vielleicht hat er es geahnt, aber er hat es nie durchgebrochen zu dem, dass Gott oder Jesus durch sein Wort alles zusammenhält. Der Mensch hat mit seinen Gedanken sich riesige Gedankengebäude aufgebaut, im Guten, aber auch wie im Schlechten. Und doch forscht er nur in der Zisterne, in der gefallenen Schöpfung. Die Zisterne hat in der Bibel eine doppelte Bedeutung. Sie ist erstens eine notwendige Wasseransammlung in der Wüste, leider oft verunreinigt. Deshalb wurde über die Zisterne oder den Brunnen immer ein Deckel gelegt. Und da können wir uns jetzt ins Alte Testament einmal begeben, zu Jakob und Rahel. 1. Mose 29, da musste der Stein von der Öffnung des Brunnens weggewälzt werden. Aber dann wird die Zisterne oder der Brunnen auch negativ dargestellt. Er hat kein lebendiges Wasser. Und da klagt Jeremia in Kapitel 2, Vers 13 im Buch des Propheten: Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen ausgehöhlt, die kein Wasser halten. Nicht wahr? Ich komme nochmal zurück, was dieses Zisternenwasser ist. Das Zisternenwasser ist das Wort dieser Welt, ihre Philosophie, ihr Denken, ihre Wissenschaft, auch ihre Theologie, ihre Literatur, ihre Weisheit, ihre Religion, ihr Wissen, ihr Verstand, ihre Erkenntnis. Und vielleicht fällt Ihnen noch etwas anderes dazu ein. Aber das alles befindet sich wie in einer Zisterne. Der Mensch kommt nicht mit seinen Gedanken zu der wahren Quelle des Wortes Gottes, zu dem Born lebendigen Wassers, wie es dann in Jeremia 2, Vers 13 weiter heißt. Erst wenn Gott sich dem Menschen offenbart, dann kommt er dorthin. Zu der Tiefe des Seins, des Denkens, letzten Endes zu Gott. Und wir dürfen nun, wenn wir zu Jesus gefunden haben, es deutlich zu sagen, in eine andere Richtung gehen, hin zu Gott und seinen Gedanken. Und es steht im Psalm 92, Vers 5, seine Gedanken sind tief. Wie groß sind deine Werke, Jehova, sehr tief sind deine Gedanken. Ja, wir dürfen uns in die Tiefe des Wortes hineindenken und hineinschauen und das Erlebnis haben, dass Gott uns sich aufschließt, indem wir sein Wort lesen und studieren. Ich weiß nicht, ob das in meinem Manuskript noch kommt. 1. Korinther 2, Vers 10, dass wir auch in die Tiefen Gottes hineinschauen dürfen. Das schrieb einst Pfarrer Wilhelm Busch in Plaudereien in meinem Studierzimmer. Das Buch habe ich gestern schon mal erwähnt. Von den Schwabenfeldern. Nun habe ich diesen Predigt schon mal im Badischen gehalten. Da muss ich mich dann entschuldigen. Also sag, ich darf wohl auch im Badischen mal über die Schwabenfelder reden. Und dann habe ich Ihnen also erzählt von dem Buch von Wilhelm Busch, dass er schreibt, dass die Schwabenfelder hinter ihrem Pflug hergingen und dabei den großen Gedanken Gottes nachhingen. Das ist das, dass wir in die Tiefe des Wortes Gottes und der Quelle Gottes hineinschauen, wenn er uns groß geworden ist. So sollte es sein, den großen Gedanken Gottes nachhängen. So, und jetzt stirbt der Mensch. Das Rad zerbricht, das heißt, der Kopf, der Schädel hört auf zu arbeiten. Das Gedankengebäude, das Denken hört auf. Manchmal fällt auch alles in den Brunnen, wie es in der Lutherübersetzung heißt. Alles fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Gut, wenn der Mensch rechtzeitig, besonders in seiner Jugend, seinen Schöpfer gefunden hat. Oder für uns, wenn er Jesus gefunden hat, seinen Schöpfer und Erlöser. Und jetzt Vers 7. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist. Dazu braucht man eigentlich nicht viel sagen. Das steht deutlich in der Schrift. Und in Beerdigungen sagen wir ja auch, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Auch dazu die Urstelle in 1. Mose 2, Vers 7. Und Jehova bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Und dann geschah der Sündenfall und dann sind wir in Kapitel 3, Vers 19 im 1. Buch Mose. Und dann sagt Gott zu Adam und zu Eva, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn davon bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Das ist das Los aller Menschen. Der Mensch wird erst neu durch die Belebung Gottes. 1. Korinther 15, Vers 47 und folgende. Wenn Gott uns neu macht, dann haben wir einen neuen Leib. Ein neuer Mensch ist in uns, der Tag für Tag erneuert wird. Der Alte stirbt zwar, der Fleischleib muss sterben, aber ist ein neuer Mensch in uns. Zweiter Teil aus Prediger 12, Vers 7. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.
der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Stelle über den Geist, den Gott gegeben hat. Wohin geht der Geist im Tode? Der Geist, den Gott gegeben hat, der geht einfach zu ihm zurück. Auch Jesus sagt es, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Lukas 23. Oder in Johannes 19, 30, da übergibt Jesus den Geist. Ich habe extra nachgesehen im Grundtext und bei Übersetzungen. Er übergibt den Geist. Wem? Er übergibt den Geist natürlich in die Hände des Vaters. Jeder Geist geht zurück. Jeder. Und da will ich am Schluss eine Frage stellen. Und die habe ich auch in Gügli in meiner Gemeinde gestellt. Die hat dann ein bisschen Erstaunen erregt. Was macht Gott mit dem Geist eines jeden Menschen, der zurückkehrt? Da nehme ich ein Beispiel. Da kehrt zu Gott ein Geist zurück von einem ganz, ganz bösen Menschen. Ein befleckter Geist, um ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 zu nehmen. Da kommt ein Geist zurück von einem ganz, ganz bösen, befleckten Menschen. Was macht Gott damit? Wirft er ihn vielleicht den himmlischen Abfalleimer, falls es so etwas geben würde? Ganz bestimmt nicht. Dann müsste sich Gott ja selbst entsorgen. So was geht nicht. Oder integriert er den Geist einfach in sich? Das geht auch nicht. Denn in Gott ist nichts Beflecktes und Schmutziges und Dunkles. Nein, Gott macht es ganz anders. Er läutert den Geist, wie man Gold läutert. Er reinigt den Geist. Haben wir nicht den Geist mit dem Gold verglichen? So wie Gott das Gold läutert, so läutert er den Geist. Und genauso wird er es mit der Seele machen, welche durch das Silber dargestellt wird. Die Seele muss dann in die Gerichte gehen. Er wird sie läutern und reinigen, von einem jeden Menschen. Und dazu sind die unbegreiflichen Gerichte Gottes da, ein Wort aus Römer 11, Vers 33. Dazu benutzt Gott die Äonen, die Zeitalter, meinetwegen auch Ewigkeiten, für diese Läuterungsprozesse. Das hat die Gerichte, das hat die Feuergerichte. Und der Leib? Den Leib schickt er in die Verwesung, um ihn dann zu seiner Zeit zu verwandeln. Der Tod ist der Sünde Sold. Aber es gibt auch eine Auferweckung des Leibes und es gibt auch eine Auferstehung. Zuerst muss man aufwecken und nachher steht man auf. Haben viele nicht begriffen, diese Verbindung von Aufwecken und Aufstehen. Dass wir nichts kleinreden, es ist furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen. Die Gerichte können furchtbar sein. Aber am Ende hat Gott alles geläutert. Das, was er letzten Endes aus sich heraus geschaffen hat. Und dann fügt er alles zusammen, was er einst geschaffen hat, zu einem neuen, geläuterten und gereinigten Menschen. Und er hat damit am Ende alles für sich und für sein Reich passend gemacht. Wenn dann Jesus das Reich dem Vater über Gott übergibt und Gott alles in allem sein wird. Und bis er ruft, Psalm 90, Vers 3, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Wir haben ein großes Thema besprochen. Für die Christenheit, für die Menschheit, heute heißt das nach Golgatha, nimm Jesus als deinen Retter und Erlöser an. Nimm Jesus als deinen Retter und Erlöser an. Nimm ihn in dein Herz auf, möglichst schon in deiner Jugend. Und so erfüllt sich an dir Prediger 12, Vers 1, Gedenke deines Schöpfers in deiner Jugendzeit. Es ist noch nicht 11 Uhr und ich bin fertig. Ist das schlimm? Ich habe Ihnen noch eine kleine, weil es noch so früh ist, eine kleine Nachlese. In der ersten Nummer, Gnade und Herrlichkeit, 2015, die erste Nummer, die Bodo Becker retuschiert hat. Da ist ein Artikel über Kremation und Erdbegräbnis.
Von einem Mann namens Joachim Ulmer. Und da schreibt dieser Mann, das ist jetzt wie gesagt noch ein kleiner Nachtisch, es gibt auch wissenschaftliche Gründe, die gegen eine Verbrennung des Leichnams sprechen. Der berühmte Chirurg Professor Dr. Karl Schleich hat sich mit dem Thema Kremation intensiv beschäftigt. Er sagt, dass die Kremation einer der größten Irrtümer der Zivilisation ist. Durch eine Kremation würden die Nukleinkerne, das sind die DNS-Moleküle, kurz gesagt der Chromosomensatz, welche die Eigenschaften und Erbsubstanzen einer Person speichern, dann werden diese Nukleinkerne zerstört werden. Im Gegensatz dazu würden diese bei einem Verwesungsprozess erhalten bleiben. Eine ganz erstaunliche Sache, der Chromosomensatz verwest nicht oder zumindest zunächst nicht. Weiter steht dort, man hat festgestellt, dass von einem Friedhof keine gesundheitlichen Gefährdungen für die Bevölkerung ausgeht. J. Gür Niederer, der Verfasser des Büchleins Unsterblichkeit und Feuertod, hat mikroskopische Untersuchungen über den Verwesungsprozess durchgeführt. Dabei hat er festgestellt, dass dabei jetzt bei der Verwesung, beim Verwesungsprozess nicht, da sagen wir, das war furchtbar, das stinkt und was man alles da noch feststellen kann. Dabei hat er festgestellt, dass dabei wunderliche Vorgänge ablaufen, die von unglaublicher Schönheit gekrönt sind. Wenn man den Verwesungsprozess mikroskopisch untersucht, entdeckt man ganz wunderbare Sachen. Im Gegensatz dazu ist die Leichenverbrennung etwas Schauerliches. Der Körper bläht sich auf und bäumt sich auf, als ob er sich gegen diesen Vorgang zu Wehr setzen wollte. Sehen Sie, und das ist letzten Endes das, was wir alle wissen. Auch den Tod hat Gott im Griff. Und auch der Tod, der heute ein Feind ist, wird einmal seine Knie beugen müssen. Der Tod jetzt als ein Engelwesen gesehen, ein finsterer Gestalt gesehen, wird seine Knie beugen und alles Todeswesen wird vorbei sein. Und Gott legt selbst seine Herrlichkeit heute schon in das Todeswesen hinein, wovon wir äußerlich gesehen gar nichts feststellen können. Ja, und mit diesem Schlusssatz möchte ich auch diesen Gottesdienst oder diese Predigt beenden und bitten, nehmen Sie es zu Herzen, gedenken Sie Ihres Schöpfers in der Jugend. Wer es schon getan hat, soll weitermachen und weiterforschen und weiter studieren im Wort Gottes. Und wer am Anfang ist, soll anfangen, nicht aufhören, nicht zurückkehren. Der Herr segne Sie. Soll ich noch beten? Jesus, wir wollen dir einfach danken, dass du uns gegeben hast, Geist und Leib und Seele. Und wir bitten dich, dass sie unsträflich bewahrt werden, wie es in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt, auf den Tag Jesu Christi, wann du wiederkommst. Dass wir Gold und Silber, edle Steine mitbringen und nicht Heu, Stroh und Holz, das verbrennt. Und dazu hast du uns das Leben gegeben, dass wir da uns bewähren. Und irgendwo bei Petrus steht, dass du durch die Lebensverlängerung eines Menschen uns die Gnade auch gibst, dass wir uns noch besser zubereiten lassen können. Heilige uns doch durch und durch, Herr Jesus. Dass unser ganzer Leib, Geist, Seele wohl bewahrt werden. Wir kennen alle die Anfechtungen unserer Tage, die Anfechtungen nach Leib, die Anfechtungen nach Seele und die Anfechtungen auch nach dem Geist. Wir bitten dich einfach, dass du uns bewahrst, durchträgst und wie wir auch am Anfang gehört haben, auch einmal züchtigen musst. Ach, das haben wir heute Morgen in der Bibellese gehört, dass du uns auch einmal züchtigen musst, erziehen musst. Oft erscheinen die Wege unseres Gottes uns mühsam und schwer. Am Ende, Herr Jesus, werden wir erkennen, dass du mit uns alles wohlgemacht hast. Dürfen wir dir danken und dir Lob singen und dem Vater ehren über das, was er durch dich getan hat. Jesus, nimm uns ganz hin, segne uns und setze uns zum Segen.
Dir allein wollen wir die Ehre geben, Vater. Denn wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es wird uns immer größer. Offenbare dich immer mehr in uns. Enthülle immer mehr dein Wesen uns, bis wir dich einmal sehen und schauen von Angesicht zu Angesicht. So legen wir uns in deine Hände, legen den Tag in deine Hände, legen alle, die hier sind, in deine Hände, auch die, die nicht hier sein können, legen die Gemeinde in deine Hände, unsere Familien, Häuser in deine Hände. Segne sie alle um deines Namens willen. Amen. Thank you.